Wir hören den vorgeschlagenen Predigttext aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 22. Gott stellte Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und anbeten. Dann werden wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: Mein Vater! Er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Da sprach Abraham: Gott wird sich selbst das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Und sie kamen an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Da baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Dann streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Strecke deine Hand nicht gegen den Jungen aus und tu ihm nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Da erhob Abraham seine Augen und er sah, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte jenen Ort Yahweh Jireh, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen.
Liebe Gemeinde, Opfer möchte niemand sein. Es ist schon schwer, Opfer zu bringen. Wobei dieses Wort Opfer ja zweierlei Bedeutungen hat. Das sind einmal die vielen unfreiwilligen Opfer. Naturkatastrophen, Kriege, Krankheiten. Und auch der Straßenverkehr, die fordern alle ihre Opfer. Und die sind meistens unschuldig. Es sei denn, sie haben durch eigenen Übermut und Unvernunft ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Diese Opfer bedauern und betrauern wir. Und wir empfinden Hilflosigkeit. Manchmal vielleicht auch Wut, dass sowas geschieht. Und uns kommen Fragen hoch. Warum? Warum hat Gott das zugelassen? Dann gibt es noch freiwillige Opfer. Eine Mutter, die sich für ihr Kind hingibt und einsetzt und deshalb für sich selber auf vieles verzichtet, das sind Opfer. Manche geben etwas von sich weg für andere. Eine größere Geldsumme. Oder vielleicht sogar ein Körperorgan, eine Niere. Das sind Opfer. Oder jemand rettet einen anderen, reißt ihn aus einer Gefahrenzone, zieht ihn aus dem Wasser und setzt vielleicht seine eigene Gesundheit und sein Leben aufs Spiel und verliert sie vielleicht sogar dabei. Er opfert sich für jemand anders. Oder ich denke daran, wie viele ihre altgewordenen Angehörigen pflegen und Tag und Nacht für sie da sind, sich kümmern. Das sind Opfer. Und diese freiwilligen Opfer haben immer etwas mit Liebe zu tun. Wir bewundern sie, wir haben großen Respekt davor. Nur wenn wir zu Opfern aufgefordert werden, wo wir keine Liebe dafür haben, dann reagieren wir sauer. Das wollen wir nicht. Opfer. Diese Geschichte von der beinahe Opferung Isaaks ist eine der bewegendsten Geschichten der ganzen Bibel und eine der unverständlichsten. Oder eine, über die man sich nur empören kann. Was ist das für ein Gott, der so etwas dem Abraham und auch dem Isaak zumutet? Schlimmer geht's nimmer, oder? Was ist das für ein herzloser Gott? Aber es gibt dann noch eine andere Frage. Was ist eigentlich in unserem Herzen? Gott stellte Abraham auf die Probe. Das war eine Prüfung, und zwar eine ganz, ganz harte. Prüfungen sind nie angenehm, schon in der Schule nicht. Noch viel weniger die Prüfungen, die wir sonst im Leben manchmal durchmachen müssen. Prüfungen machen immer sichtbar, was jemand kann oder wer jemand ist, was in einem Menschen steckt. Deshalb werden ja in der Schule zum Beispiel Arbeiten geschrieben. Die Lehrer wollen wissen, was in euch steckt, was ihr euch angeeignet habt und was noch nicht. Und die Prüfungen und Versuchungen in unserem Leben zeigen, machen sichtbar, was so alles in unserem Herzen ist. Ich meine, solange es uns gut geht, alles bestens läuft, solange wir alles haben und bekommen, was wir wollen, solange es nach unserem Kopf geht, da sind wir in der Regel recht genießbare Menschen. Aber sobald uns etwas in die Quere kommt, sobald uns etwas fehlt oder genommen wird, sobald es nicht nach unserem Kopf geht, kommt auf einmal zum Vorschein, was da noch so unter der glatt gebügelten Oberfläche schlummert. Da flippen wir vielleicht ganz schnell aus und flupp, alle sehen und hören, was da aus unserem Innersten so hervorbricht. Vielleicht haben die anderen und auch wir selber gar nicht geahnt, wozu wir fähig sind und dass das auch in uns ist. Am besten lernen wir uns selbst und auch andere kennen, wenn wir erleben und erfahren, wie wir oder andere in Schwierigkeiten reagieren. Prüfungen und Versuchungen zeigen, wer wir in Wahrheit sind, was wir an Qualitäten schon haben und welche uns noch fehlen. Und sogar unsere Haltung zu dieser Geschichte aus 1. Mose 22 zeigt etwas von uns und unserem Herzen. Wie kann Gott nur so etwas tun, fragen wir vielleicht voller Empörung. Du, hast du auch schon einmal voll Bewunderung gefragt, Wie kann Gott nur so etwas tun, dass er seinen einzigen geliebten Sohn Jesus nicht nur beinahe, sondern tatsächlich opfert, drangibt für uns? Hat dich das schon mal bewegt? Ist dir schon einmal etwas aufgegangen von deiner eigenen abgrundtiefen Sündhaftigkeit und von der unergründlichen, unvergleichlichen Liebe Gottes? Oder gehörst du zu denen, die ohne rot zu werden meinen, sie könnten Gott auf die Anklagebank setzen und sich selbst als Richter über Gott aufspielen? Gott, wie konntest du oder kannst du nur so etwas tun? Jede Prüfung, jede Versuchung macht sichtbar, offenbar, was in unserem Herzen ist und wer wir in Wahrheit sind. Und sogar, wie wir auf diese Geschichte reagieren, zeigt etwas von uns. Vergleichen wir das einmal mit dem, was da in Abraham sichtbar wird. Wir lernen hier nämlich Abraham in seinem tiefsten Wesen kennen. Wie lange hatte er auf die Geburt seines Sohnes gewartet? Isaak war das Gottesgeschenk für ihn. Isaak war der Träger der Verheißungen Gottes. In ihm erfüllte Gott, was er versprochen hatte. Auf Isaak ruhten alle Hoffnungen Abrahams, stimmt's? Nein, es stimmt eben nicht. Sichtbar wird, die Hoffnungen Abrahams ruhten nicht auf seinem Sohn, sondern auf seinem Gott. Das ist ein Unterschied. Gott fordert in der schwersten Prüfung seine größte Gabe an Abraham zurück, den einzigen Sohn, den er so lieb hat. Und Abraham musste jetzt entscheiden. Geht es um mich und meine Zukunft und meinen Willen oder um Gottes Willen? Geht es um Gottes Gabe oder um Gott selber? Und Abraham war nicht nur alt geworden, sein Glaube war so reif geworden, so gereift, dass er das ohne zu zögern klar war für ihn, es geht zuerst um Gott selber und seinen Willen, nicht um mich und meinen Willen, meine Befindlichkeiten. Meine Sache, mein Problem ist, dass ich Gottes Willen tue. Gottes Sache, Gottes Problem ist, was draus wird. Und wie er dann noch zu seinem Wort, zu seinem Versprechen stehen will. Wie ist das bei uns? Könnte es sein, dass unser Glaube vielfach darin besteht, dass wir Gott als so eine Art Butler und Sicherheitspartner betrachten? Also Gott soll uns helfen und heilen und segnen und beschenken und beschützen und so weiter. Das tut er ja auch. Aber das ist nicht das, worum es zuerst geht. Und das kann eine verdammt egoistische Haltung sein, entschuldigen Sie dieses Wort, aber diese Haltung führt wirklich in die Hölle. Es kann eine verdammt egoistische Haltung sein, die wir auch bis in die frömmsten Kreise hinein finden, wenn es nur darum geht, Gott hat mich zu versorgen, geistlich, seelisch, materiell, damit ich alles habe und bekomme, was ich brauche und will und mich wohlfühle. Nein. Uns geht es oft nur um die Gaben Gottes, nicht um Gott selber. Das heißt, es geht eigentlich immer um mich statt um Gott. Was ist denn das? Jesus hat es anders gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Sucht zuerst Gottes Herrschaft, Gottes Willen, dass ihr es ihm recht macht, dass ihr richtig vor ihm seid. Der Rest fällt euch dann zu. Ihr werdet schon versorgt. Keine Sorge. Das macht Gott schon. Aber zuerst geht's um ihn. Abraham hatte das schon 2000 Jahre vor Jesus verstanden und gelebt. Wenn Gott Gott ist, dann geht es zuerst um ihn und nicht um uns. ist doch nur logisch. Aber es geht nicht nur um Logik oder um Gesetze, es geht um die Liebe. Und bei wem Gottes Liebe angekommen ist und wer sie erwidert, dem wird es von allein, von ganz allein, zuerst um Gott gehen, wem wirklich Gottes Liebe aufgegangen ist. Abraham hatte diese Gottesliebe und Gottes Furcht und Gott Vertrauen. Wie war gleich Luthers Erklärung zum ersten Gebot? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Hat nicht Luther erfunden, hat Abraham schon gelebt, ehe Mose überhaupt die Gebote empfangen hat. Ehrfurcht vor Gott, das Erste, Furcht vor Gott über alle Dinge. Er ist der Herr, er hat das Sagen. Er ist in allem und für alles kompetent, viel kompetenter als ich. Deshalb vertraue ich ihm bedingungslos, gehorche ihm ohne Widerspruch. Gott liebt mich doch mehr, als ich mich jemals lieben kann. Wer wird dann wohl das Beste für mich entscheiden? Gott oder ich? Wem kann ich denn da mehr vertrauen, Gott oder mir? Für Abraham war das sowas von klar. Mein Leben mit allem, was ich bin und habe, gehört Gott. Deshalb tue ich, was Gott sagt. Und dann werde ich erfahren, was Gott zusagt. Ganz bestimmt. Das war keine fromme Phrase, sondern war echt. Die Prüfung und die Versuchung zeigt es. Abraham geht die letzten der circa 85 Kilometer hoch auf diesen Berg Moria. Der schwerste Weg, den er jemals in seinem Leben gegangen ist. Was er nicht sieht, auf der anderen Seite des Berges, wie gesagt für Abraham und Isaak unsichtbar, ist ein Widder ebenfalls auf dem Weg hoch auf den Gipfel, um sich dann in einer Hecke zu verfangen und bereit zu halten. Aber das ist in diesem Augenblick nicht zu sehen. Nur wo jemand Gott gehorcht, übernimmt Gott auch die Verantwortung dafür und die Folgen. Wo jemand seinen eigenen Willen tut, hat er selber die Verantwortung und die Folgen zu tragen. Wohin das führt, sehen wir weltweit und vielleicht auch bei uns. Wohin das bei Abraham führt, sehen wir hier auch. Das Erste, es wurde offenbar, es wurde sichtbar, was in seinem Herzen ist. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten, sagt Gott durch den Engel. Abraham fand die Anerkennung Gottes. Das ist die höchste Anerkennung, die ein Mensch überhaupt empfangen kann. Bin mir nicht sicher, wie viele Nobelpreisträger oder berühmte Persönlichkeiten und Stars im Himmel sein werden. Abraham ist dort. Und zweites, er erfährt, wie Gott für ihn sorgt. Abraham gab diesem Ort eine interessante Bezeichnung. Der Herr sieht. Wenn man genauer übersetzt, ist das im Sinne von, der Herr wird ersehen und sorgen. Er wird das Nötige ausersehen und dafür sorgen. Und der Segen Gottes wird nach dieser Geschichte erneuert und Gott schwört Abraham und seinen Nachkommen immerwährenden Segen. Diese bestandene Prüfung hat eine gewaltige Kette von Segnungen ausgelöst bis zum heutigen Tag. Drittens gibt es einen interessanten Zusammenhang. Weil Abraham an diesem Ort Gott gehorchte, stand 1000 Jahre später dort der Tempel Gottes. Der Berg wurde zu dem Ort, an dem Gott sich finden lässt, wo Vergebung ist, wo Segen ist, wo Gemeinschaft mit Gott geschenkt wird. Diese Bereitschaft zum Opfer machte diesen Berg zum heiligsten Ort der ganzen Erde. Bis heute, deswegen streiten sich alle drum. Opfer setzen gewisse Dinge frei. Eingeweihte wissen das. Und ein Glaube, der gereinigt ist und der Prüfungen bestanden hat, hat außerordentlich weitreichende Auswirkungen. Er ist unendlich kostbar. Und ein viertes, in dieser Geschichte und Haltung Abrahams deutet sich schon etwas an, was Gott 2000 Jahre später selber tun würde. Abraham hatte etwas von der Herzenshaltung Gottes in sich. Was hier geschehen ist, ist eine Art Prophetie schon. Was sagt hier Abraham dem Isaak? Nicht als Ausrede, sondern als prophetische Rede. Gott wird sich selbst das Opferlamm ausersehen. Und das bezieht sich nicht nur auf den Witter, der da in der Hecke festhing. Man kann das tatsächlich so verstehen und übersetzen: Gott wird sich selbst als Lamm zum Brandopfer ersehen. Gott wird sich selbst als Lamm zum Brandopfer ersehen. Das hat eine ganz große Tiefe, dieser Satz. Wusste Abraham vielleicht selbst nicht. Abraham hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, bescheinigt ihm Gott. Und 2000 Jahre später bescheinigt Paulus den Römern und uns, Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Am Anfang fragten wir, was ist das für ein Gott, der das von Abraham verlangte? Die wichtigere Frage ist noch, was ist das für ein Gott, der das, was er von Abraham scheinbar verlangte, selber getan hat? Was ist das für ein Gott, der, weil er keine Menschenopfer will, lieber seinen Sohn opfert? Gott will nicht, dass wir Opfer unserer Sünde werden. Dass es Menschenopfer gibt durch Abtreibung, durch Krieg, durch Unfälle und Gewalt, durch Naturkatastrophen und Hunger, das ist schlimm. Dadurch müssen Menschen eher sterben, als das aus unserer Sicht normal wäre. Die Sünde fordert ihre Opfer eine Ewigkeit lang. Dieses Opfer ist länger und schlimmer. Ewige, nie aufhörende Qual am Ort der Verdammten. Und Gott möchte uns davon verschonen. Deshalb verschonte er seinen Sohn eben nicht. So ist Gott. Und darüber kann man nur staunen und anbeten. Das kann man nur dankbar annehmen und staunend. Danke, dass du mich verschonst. Danke, dass Jesus dran glauben musste, daran glaube ich jetzt. Ich vertraue dir bedingungslos und ganz und vertraue mich dir an, der du mir in Jesus alles schenkst. Und wenn klar ist, dass Gott wirklich nichts zurückgehalten hat uns gegenüber, dann ist es doch nur logisch und konsequent, dass auch wir ihm gegenüber nichts zurückhalten, sondern dass ihm unser Leben ganz gehört. Einen Gott, der sich in Jesus so total bis zum Letzten hingegeben hat, diesem Gott kann man sich doch ohne Bedenken vollständig hingeben und überlassen. Und da wird man nur Gutes dabei erfahren, auch wenn diese Hingabe ihren Preis hat, den hat sie. Die kleinen und großen Versuchungen und Prüfungen unseres Alltags zeigen uns und auch anderen, wie weit wir auf dem Weg des Glaubens schon vorangekommen sind. Und dabei dürfen wir darauf vertrauen, dass die Prüfungen unserem Reifegrad angemessen sind. Abraham war sehr gereift im Glauben und fortgeschritten, nicht nur an Alter, sondern eben an Glauben. Es ist schön, wenn das im Alter so sichtbar wird. Die Rabbinen sagen, Der Ewige prüft den Gerechten, er gleicht dem Flachs. Ist er gut, so wird er besser, je mehr man auf ihn schlägt. Ist er aber schlecht, so wird er durchs Schlagen gespalten. Ein Töpfer klopft nie auf schadhafte Gefäße, weil er sie dadurch zerbrechen würde. Er klopft nur auf intakte. Opfer und Prüfungen. Kein leichtes, auch kein angenehmes Thema. Nein. Aber freiwillige Opfer und Prüfungen Gottes, die wir bestehen, bringen das Kostbarste hervor, was es auf dieser Erde gibt und was im Himmel Bestand hat. Und manchmal lohnt sich das, was wir am schwersten verstehen, am meisten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Wir beten. Herr unser Gott, deine Wege sind nicht unsere Wege, aber deine Wege kommen aus höchster Einsicht und führen zum höchsten Ziel. Oft verstehen wir dich nicht, aber du weißt, was wir brauchen. Du kennst unsere tiefsten Nöte, unsere geheimsten Wünsche und unsere falschen Sicherheiten. Wir mögen keine Prüfungen. Du aber willst, dass aus unserem Leben etwas herauskommt, was Bestand hat und seinen Wert nicht verliert. So gibst du uns dein Wort und lädst uns ein, dir zu vertrauen. Wir staunen über Abraham, der deine Stimme gehört und dir ohne zu zögern gehorcht hat. So wurde er zum Vater des Glaubens und zum Segen für viele. Noch erstaunlicher bist du in deiner Liebe, Gott. Du hast deinen Sohn für uns in den Tod gegeben, damit wir ewiges Leben bei dir haben können. Welch unermesslicher Segen kam aus dem Opfer von Jesus am Kreuz. Schenke durch das Wirken deines Geistes, dass wir deine Liebe erkennen und annehmen. So mach uns frei von dem, woran wir gebunden sind. Und fähig, uns und alles, was wir haben, dir zur Verfügung zu stellen. Lass uns immer tiefer verstehen, was du tust und was wir tun sollen. Wir bitten dich für diejenigen unter uns, die gerade schwere Zeiten durchmachen, deren Leben und Glauben auf die Probe gestellt wird und die nicht verstehen können, warum gewisse Dinge geschehen, die auch dich nicht verstehen in dem, was du zulässt und tust. Bitte hilf ihnen durch, hilf ihnen zu vertrauen, zeige ihnen deinen Weg und zeig uns, wie wir ihnen helfen können oder sollen. Wehre allen Bösen, begrenze die Prüfungen, durch die wir hindurch müssen. Zeige deine Macht im Leben und auch im Sterben. Nur du kannst zum Ziel führen. Dir gebührt alle Ehrfurcht und alle Ehre. Dir gebührt alle Anbetung und aller Gehorsam, dir, dem Gott Israels und Herrscher über alle Welt. Amen.